Liebe Brüder und Schwestern, alle reden von der Corona-Seuche und deshalb sagen manche, redet bitte im Gottesdienst von etwas anderem. Aber da kann ich heute leider diesem Wunsch nicht entsprechen. Ich möchte heute trotzdem nicht nur darüber, aber über unsere Situation heute gerne sprechen, von Gottes Wort her. Denn da gibt es, meine ich, Wichtiges und Wegweisendes zu sagen und zu entdecken. Wie handelt Gott in Krisen und in Gerichtszeiten? Und gibt es Vorbedingungen für uns Menschen, dass Gott Gebete erhören will, gerade in solchen Zeiten? Aber zuerst möchte ich uns ganz offen sagen, wie ich es sehe, als Einleitung, als Einstieg in unser Thema. Ganz unabhängig von allen Diskussionen über die Herkunft des Virus oder über Sinn und Unsinn aller Maßnahmen dagegen. Man könnte sich ja täglich, wurde schon angedeutet, man könnte sich ja täglich aufregen und ereifern über alle möglichen Dinge in Politik, in Medien, im Internet und so weiter. Aber ist das gut? Ich meine, nein. Wir kommen da nämlich ganz schnell dorthin, wie es Jesus im Gleichnis vom vierfachen Acker sagt. Die Sorgen dieser Weltzeit dringen ein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Lassen wir nicht zu viele und ständig negative, niederdrückende Nachrichten an uns heran. Wir müssen uns schon informieren, damit wir die rechten Entscheidungen treffen können, wie wir uns jetzt verhalten. Und da brauchen wir viel Weisheit und Licht von oben, von unserem Herrn. Man kann auch mal einen Protestbrief schreiben, wenn irgendwo dazu aufgefordert wird. Aber laufend damit beschäftigen, das drückt uns innerlich nieder. Und das kann uns zu kriesgrämigen Christen machen, die wenig ausstrahlen von der Freude und von dem Frieden im Heiligen Geist, die wir doch in Jesus haben. Beschäftigen wir uns mehr mit den wunderbaren Verheißungen unseres Gottes und schauen wir auf die Allmacht unseres Herrn, der viel, viel, viel höher und stärker ist als alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte und Personen. Dass wir heute eine Krisenzeit haben, wissen wir alle. Eine Wehe geht über die ganze Welt, man könnte vielleicht auch eher sagen, eine Art Vorwehe. Jesus spricht davon in Matthäus 24, in seiner großen Endzeitrede, Vers 7 und 8. Unter anderem sagt er dort, es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Hier spricht Jesus auch die Seuchen an. Nun gab es ja in der Vergangenheit schon ganz schlimme Seuchen mit wohl noch viel schlimmeren Auswirkungen als heute die Corona-Seuche. Denken wir an die Pest im Mittelalter, die ganze Landstriche fast entvölkert hat. Oder vor 100 Jahren die spanische Grippe, 1918, 1919, die wahrscheinlich 50 bis 100 Millionen Tote gefordert hat. Aber die neue Qualität heute ist, dass es global auftritt und dass es parallel und im Nachhinein größte Auswirkungen und Verwerfungen wieder global, wieder weltweit gibt und noch geben wird. Ich denke an die wochenlangen totalen Freiheitsbeschränkungen und an die wirtschaftlichen Folgen, die überhaupt noch nicht absehbar sind, überschaubar sind und das auch wieder weltweit. Also es ist nicht so sehr das Virus an sich, sondern die weltweiten Überreaktionen, die diese Wehe ausmachen. Mal sehen, was alles im Herbst und im Winter wieder kommt. Ein Stichwort nur, ein paar Stichworte dazu. Inflation, also Teuerung, 3G, 2G, 1G. Nun gibt es Leute, die sich Christen nennen und sagen, diese Pandemie hat mit Gott nichts zu tun. Ja, meinen die denn, Gott schläft? Oder die ganze Entwicklung hier auf der Erde, die ist ihm so aus dem Ruder gelaufen, der hat den Überblick verloren oder er interessiert sich nicht mehr für seine Geschöpfe. Wir sind uns doch alle einig, dass überhaupt nichts geschehen kann, wenn Gott es nicht zumindest zugelassen hat. Wenn Jesus sagt, dass kein Sperling auf die Erde fällt, ohne den himmlischen Vater, Matthäus 10, 29, ich sage die Bibelstellen oft dazu, ich habe mir Leute angesprochen, sagt doch, wenn es geht, die Bibelstellen auch dazu. Also wenn Jesus sagt, dass kein Sperling ohne den himmlischen Vater auf die Erde fällt, dann soll eine weltweite Sache nichts mit Gott zu tun haben. Oh doch, ihr Lieben, oh doch. Eine endzeitliche Wehe geht über die Erde und es stimmt auch, was manche gesagt haben. Diese Welt ist hinterher nicht mehr ganz so, wie sie vorher war. Und der Vergleich mit den Geburtswehen einer Frau, der ist sehr treffend. Nach einer Wehe hat sich ja im Körper der werdenden Mutter etwas verändert. In Vorbereitung auf die Geburt hat sich zum Beispiel der Muttermund etwas weiter geöffnet. Nach einer Wehe kommt wieder eine gewisse Ruhezeit. Aber diese Ruhephasen werden immer kürzer und die darauffolgenden Wehen immer stärker. Und wenn wir unsere Bibel hineinschauen, da werden uns ja noch viel größere und schwerere Wehen vorhergesagt, die bisher noch gar nicht da waren. Aber ihr Lieben, das Ende von all dem ist eben nicht die große Katastrophe oder der Weltuntergang oder so etwas, so wie bei der Frau ja auch nicht der leibliche Tod das Ende der schmerzhaften Wehen ist, sondern das Ende ist die übergroße Freude über das Kind, das zur Welt geboren wurde. Und das Ende der Wehen auf der Erde, das ist die sichtbare Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit und dass er dann sein Friedensreich auf dieser Erde aufrichten wird. Wir sehen also heute in dieser Wehe auch ein Zeichen dafür, dass die Wiederkunft unseres Herrn näher gekommen ist. Das sollte uns richtig froh machen. Es ist wichtig, dass wir diese großen Zusammenhänge, auch diese geistlichen Dimensionen sehen, damit wir nicht verzagt sind, damit wir uns nicht in die Angstmache hineinziehen lassen. Das müssen wir immer wieder bedenken und uns stärken im Herrn, sonst greifen wir zu kurz. Soweit erst einmal zur Einleitung. Heute wollen wir aber fragen, was ist dran für uns und für die Menschen überhaupt, wenn Gott solch eine Krise schickt? Wie sollen wir jetzt reagieren? Und da kann uns unser Bibelwort Antworten geben. Es ist ein Wort aus dem Alten Testament. Ich lese uns 2. Chronikbuch, Kapitel 7, Vers 11 bis 14. Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alles, was Salomo im Sinn gehabt hatte, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, das war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Seuche unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nun muss ich zuerst einmal ein eventuelles Missverständnis ausräumen. Manche denken vielleicht jetzt, ja, aber das ist doch für Israel gesagt. Als Salomo den Tempel in Jerusalem sozusagen eingeweiht hatte, da war ja die Herrlichkeit Gottes erschienen. Es war ein gewaltiges Ereignis. Das war beim ersten Tempel. Da erschien diese Schechina, diese Wolke der Herrlichkeit und alles Volk sah das. Die Priester konnten gar nicht rein, weil das so erfüllt war, dieser Tempel. Und danach erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und er sagte ihm diese Worte. Zweimal ist er ihm erschienen in der Nacht, einmal am Anfang seines Dienstes als König, wo Gott ihm fragte und ihm quasi wie ein Blankoscheck gab, bitte, was ich dir geben soll. Ein Gott, dem alles möglich ist. Und Salomo erbittet ein weises Herz, um seine Regierung richtig gut zu machen. Ich sage es mit unseren Worten. Und das gefällt Gott. Und hier nun ein zweites Mal erscheint ihm Gott. Natürlich ging es ihm da zuerst um sein Bundesvolk Israel. Und dafür war es auch zunächst gesagt, für sein Bundesvolk Israel, ganz konkret. Aber in anderen biblischen Aussagen lesen wir, dass Gott das auch mit jedem Volk so machen kann. Gott kann Gericht, Gott kann Plagen über irgendein Land und Volk bringen, das gegen ihn gesündigt hat. Das möchte ich uns auch einmal an ein paar Beispielen zeigen. Zum Beispiel lesen wir in Hesekiel 14. Ich will nur auszugsweise ein paar Verse lesen, 13, 15, 17, 19. Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, hier steht nicht mein Land oder mein Volk, sondern allgemein, wenn ein Land gegen mich sündigt und einen Treubruch begeht und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Stab des Brotes zerbreche und eine Hungersnot hineinsende und Menschen und Vieh daraus vertilge, oder, dann heißt es weiter, wenn ich wilde Tiere das Land durchstreifen ließe und es würde so entvölkert und verwüstet, dass aus Furcht vor den wilden Tieren niemand mehr hindurchzöge. Oder, wenn ich ein Schwert über dieses Land brächte und spräche, das Schwert soll durchs Land fahren. Und wenn ich Menschen und Vieh daraus vertilgen würde. Oder, wenn ich die Seuche in dieses Land senden und meinen grimmigen Zorn mit Blut darüber ausgießen würde, dass ich Menschen und Vieh daraus vertilge. Bitte beachten wir, wer sagt denn das, wenn ich die Katastrophe schicke, wenn ich die Seuche schicke? Das sagt Gott. Das sagt Gott. Auch in 2. Chronik 7, was ich vorhin las, unser Text heute. Wenn ich das schicke, das macht er. Also nicht nur, dass er es zulässt, es kann auch direkt von ihm geschickt sein. Ist uns dieser Gedanke überhaupt schon einmal gekommen? Oder ist er uns so fremd geworden, weil wir nur noch von der Liebe Gottes hören? Aber Gott ist auch heilig und es gibt auch einen Zorn Gottes. Gott sagt dann übrigens in Hesekiel 14, in dieser Sache dort, jeweils, wenn in diesem Land, wo er das so schickt, so fromme Männer wären wie Noah, Daniel und Hiob, dann würden sie durch ihre Fürbitte nur ihre eigene Seele retten, also ihr eigenes Leben. Weiter niemand. Das sagt Gott in diesem Zusammenhang, Hesekiel 14. Und die drei lebten ja, also der Daniel nicht, aber der Noah und der Hiob, die lebten ja, als es das Volk Israel noch gar nicht gab. Daniel ja. Es gibt also bei Gott ein Maß der Sünde. Und wenn das voll ist, kommt unausweichlich Gericht. Oder denken wir an Jona. Er verkündigte im Auftrag Gottes der großen Stadt Ninive das Gericht wegen ihrer Sünden. Und dann taten sie Buße, alle, und flehten um Gnade. Und Gott brachte das Gericht nicht. Und die gehörten auch nicht zum Volk Israel. Später kam übrigens das Gericht auch über Ninive. Aber das war erst ungefähr 130 Jahre später, also erst nach mehreren Generationen. Offenbar hatte man das Wunder zur Zeit Jonas vergessen und lebte wieder in schlimmen Sünden. Ein letztes Beispiel noch, Jeremia 18, 7 bis 8. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte, sagt Gott. Also ich will damit erstmal nur sagen, das, was wir hier in 2. Chronike 7 lesen, das dürfen wir auch für uns anwenden. Es gilt auch für andere Völker, nicht nur für Israel. Aber nun konkret zu diesem Wort. Da sagt Gott, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Seuche unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also hier werden drei Möglichkeiten des Gerichtes Gottes genannt. Erstens, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet. Also Klimakapriolen, Hungersnöte durch Klimaprobleme. Zum Beispiel, gerade auch im Nahen Osten, extreme Trockenheit. Ich habe einen Sohn in Jordanien, der sagt, also der nächste Regenschauer, der wird zu Ende November oder Dezember dort kommen. Aber es gibt auch schon ein paar Monate keinen Regen. Aber hier auch als Gericht Gottes, dort ist es normal, das ist das Klima dort. Ich will es auch noch ein bisschen ausweiten, ich denke, das darf man schon. Orkane, Hurricanes, Taifune. Von 2018 bis 2020, da haben wir ja auch mal schon hier so eine Art Trockenzeit erlebt. Jetzt regnet es wieder, gewaltig. Ich freue mich immer noch drüber, ob es schon ganz schön viel wieder geworden ist. Aber ja, es ist ein Segen jetzt. Freuen wir uns auch drüber. Zweitens, wenn ich den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, das bedeutet auch Hungersnot, aber verursacht durch Schädlinge, Tiere, biologischen Ursprungs. Und drittens, wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Ich habe das jetzt mal so gesagt, wie es auch hier in Schlachter 2000, ich möchte an der Stelle wirklich mal sagen, leider steht, ich kann nicht Hebräisch, aber das kann man sich ja sagen lassen und erlesen und erhören. Was hier nämlich mit dem Wort Pest übersetzt ist, ist nach dem Wort, dem hebräischen Wort, eine Seuche, die sich ganz schnell durch hohe Ansteckungsgefahr ausbreitet. Also dieses Wort hier ist weiter gefasst, als was allein die Pestkrankheit betrifft. Drei Möglichkeiten der Züchtigung Gottes, des Gerichtes Gottes über Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Und nun, liebe Geschwister, werden uns vier Dinge genannt, die wir Menschen tun müssen, damit Gott hilft und befreit. Wir könnten ja jetzt sagen, wir haben diese Pandemie, wir wollen jetzt alle beten, 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 dass Gott sie so schnell wie möglich wegnehmen möchte. Aber Gott will ja damit etwas sagen. Er will ja etwas bewirken. Er redet ja zu seinen Menschen. Und wenn sie sein Reden nicht verstehen oder nicht hören wollen oder nicht verstehen wollen, bleibt die Prüfung. Sonst würde sie ihr Ziel verfehlen. Allerdings hört Gott dann auch irgendwann auf, so zu reden, wenn sich die Menschen immer weiter verstocken. Und er kann noch ganz anders reden. Was will Gott bewirken? Vier Dinge werden genannt. Erstens, das Volk demütigt sich. Es geht los, dass wir anerkennen, wir haben es nicht im Griff. Das ist das Gegenteil von wir schaffen es. Nein, wir schaffen es nicht. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Wir brauchen dich, Gott. Wir wollten es ohne dich machen. Aber ohne dich wird alles nur noch viel schlimmer. Das bekennen wir. Gott zeigt uns die Grenzen unserer vermeintlichen Machbarkeit. Wenn ich mir die offiziellen Verlautbarungen anhöre oder ansehe, ist nichts zu merken bis heute davon, oder? Korrigiert mich, würde mich freuen, wenn es anders wäre. Dass die Verantwortung sich immer selber hinterfragen. Fehlanzeige. Zweitens, sie beten. Sie suchen den direkten Kontakt zur Bibel. Und nun muss ich an dieser Stelle etwas sagen. Das wäre mir vor 10, 12 Jahren überhaupt noch nicht in den Sinn gekommen und wahrscheinlich uns allen nicht. Aber heute muss man es dazu sagen. Sie beten zu dem Gott der Bibel. Hier ist es kein Aufruf zu einem interreligiösen Gebet. Den hat es übrigens in Deutschland auch schon gegeben, diesen Aufruf. Das muss man leider mit erwähnen. Sozusagen jeder ist aufgerufen, damit die Not beseitigt wird. Jeder betet zu seinem Gott. Nur die Hindus wissen ja nicht, wie viele Millionen, zu wem sie da beten wollen. Manche beten ja auch nur zu einer kosmischen Kraft oder zu einer Erdkraft. Das ist alles Dämonie, ihr Lieben, das ist ganz klar, das wissen wir. Das sind viele Spielarten mit den Unterteufeln, die es da gibt. Nein, hier geht es eben nicht um ein interreligiöses Gebet. Das wäre dem lebendigen Gott ein Gräuel, ihr Lieben. Klingt super, ist verführerisch, der Gedanke für manche. Alle vereinen sich und irgendeine Macht wird doch mal gnädig sein und uns helfen. Und es ist dem lebendigen Gott ein Gräuel. Lassen wir uns nicht verführen. Hier geht es allein um den Gott der Bibel. Hier geht es um Jesus Christus, den er gesandt hat. Gottes Sohn, der am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat, er hat die Sünde der Welt getragen. Sie beten in dieser demütigen Gesinnung: Herr Jesus, bitte vergib uns alle unsere Schuld. Die Sünde ist der Leute Verderben. Wird darüber gesprochen? Wird dazu aufgerufen? Ich sage es euch ganz offen heute. Es ist mir noch viel ärger als das mit den Regierenden. Wird von irgendwelchen Bischöfen oder Leitern großer Gemeindeverbände darüber deutlich gesprochen? Es müsste ein gewaltiger Ruf zur Buße durch unser ganzes Land gehen. Sie müssten sich alle eins machen und alle, die unserem Volk sagen, kehrt um zu Gott, kehrt um von eurer Gottlosigkeit, von eurer Gesetzlosigkeit. Hört ihr was davon? Ich will wieder sagen, korrigiert mich bitte. Ich habe auch nicht alle Informationen, aber ich höre nichts davon. Früher hat man in solchen Notzeiten Buß- und Bettage ausgerufen. Die Leute strömten in die Kirchen, in die Versammlungsstätten, weil sie genau wussten, da gibt es vieles in unserem Leben, was nicht in Ordnung ist. Wir brauchen deine Gnade, Herr. Wir brauchen dein Erbarmen. Wir brauchen deine Hilfe. Heute werden sie geschlossen. Oder die Gs kommen. Sie suchen mein Angesicht, das ist das Dritte. Sie haben ein Verlangen nach Gemeinschaft, nach Beziehung zu Gott. In der Not nicht Gott davonlaufen mit verhärteten Herzen. Wie kannst du das zulassen und warum und so weiter. Nein, in der Not hinfliehen, gilt ja auch ganz persönlich für uns in persönlichen Nöten. Hinfliehen zum Herrn. Aber in dem Zusammenhang heute, wir wollen alles mit dir tun. Wir wollen dich um Weisheit bitten, um Wegweisung. Wir wollen dich um Rat fragen. Wir wollen deinen Weisungen gehorsam sein. Auch und gerade die Verantwortlichen. Das vermisst man so sehr. Ja, und dann das Vierte. Und sie kehren um von ihren bösen Wegen. Das ist ein bewusstes Abwenden von einem Lebensstil ohne Gott, weg vom Eigenwillen, weg von der Ignoranz gegenüber dem Willen und den Geboten Gottes. Buße, Umkehr, Buße, das wäre die Hilfe, auch und gerade für unser Volk und Land. Umkehr zu Gott, zu dem Gott, der unser Volk in der Vergangenheit so gesegnet hat, mit Reformation, mit Erweckungen und von dem wir uns so weit entfernt haben. Herr, sei uns Sündern gnädig und vergib uns unsere Sünden um Jesu Willen. Das ist die Chance, die wir haben, die alle Menschen haben. Das möchte ich heute ganz, ganz dick unterstreichen. Denn wenn das geschieht, dann handelt Gott. Und nun folgen drei Dinge, die Gott tut. Erstens, so will ich es vom Himmel her hören. Gott ist nicht schwerhörig, der das Ohr geschaffen hat, sollte der nicht hören. Aber wenn das so steht hier, ich will es vom Himmel her hören, dann heißt es, dann haben wir ein offenes Ohr bei Gott. Dann hört Gott auf uns. Und wenn er es hört in diesem Sinne, dann heißt das ja auch, dass er alle Macht hat und alle Möglichkeiten hat zum Helfen. Und dass er es auch wirklich tun will und tun wird. Dann beten wir erhörlich. Zweitens, ich will ihre Sünden vergeben. Und ich meine, da haben wir es heute sogar noch besser als das Volk Israel damals. Wir müssen nicht hierher kommen und noch irgendwie ein Schaf mitbringen oder irgendwie das dann hier unten geschlachtet wird oder sowas. Nein, wir leben nach Golgatha. Jesus ist das Lamm Gottes, das am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden starb. Wir werden dann besonders daran denken, wenn wir sein Mahl feiern. Aber ich sagte schon, er starb nicht nur für meine, er starb für die Sünden der ganzen Welt. Und das darf jeder Mensch im Glauben ergreifen. Auch wir dürfen es ergreifen für uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden bekennt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das gilt. Übrigens, auch ein wichtiger Gedanke. Wir sehen hier nämlich auch, dass es Gott zuallererst darum geht, dass unsere Sünden vergeben werden und dass wir den Lebensstil ändern. Denn es ist ja die Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit, die Gottes Gerichte bringt. Die Leute haben ja um Hilfe in einer konkreten Not gebeten. Aber Gott sieht zuerst die Vergebung der Sünden. Das steht bei ihm an erster Stelle. Aber dann kommt auch die konkrete Hilfe, nämlich im dritten, und ich will ihr Land heilen. Die konkrete Hilfe in der konkreten Notsituation. Es ist das Ende der Seuche, das Ende der Hungersnot, das Ende der wirtschaftlichen Katastrophe, das Ende der Dürre, Klima- und Wetterkapriolen. Es ist doch für ihn überhaupt kein Problem, konkret in der Not zu helfen und zu befreien. Egal, ob regional oder global. Ich will ihr Land heilen. Liebe Brüder und Schwestern, werden wir diese Chance nutzen? Wird es im größeren Umfang zur Buße kommen? Lasst uns persönlich damit anfangen. Und das müssen wir doch offen bekennen. Auch manche wiedergeborenen Christen haben sich in vielen Dingen einem gottlosen Zeitgeist mehr oder weniger stark angepasst. Unsere Ansichten, unsere Wertigkeiten, die sind oft weit entfernt von dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und das wirkt sich dann aus auf unser Denken und das wirkt sich aus dann auf unser Reden, vielleicht sogar praktisches Handeln. Ich erwähne nur Bereiche, das würde heute viel zu weit führen, ist auch nicht das Thema jetzt. Aber ich erwähne die großen Bereiche Mann und Frau, Ehe und Familie, Kinder, Geld und Besitz, Stolz und Hochmut, Leidensscheu um Jesu Willen. Das müssen wir anerkennen und uns demütigen und zu Jesus Christus um Gnade flehen und dann auch, wie gesagt, unseren Lebensstil ändern und uns ganz neu ausrichten nach seinem Wort und Willen, wenn uns da etwas klar wird. Wenn der Herr zu uns redet und uns das zeigt. Und wenn wir es ehrlich und offen begehren, mit wahrhaftigem Herzen, und die Dinge gibt es, dann wird er es uns zeigen. Er zeigt es uns, damit wir umkehren können. Damit wir mit seiner Kraft und seiner Hilfe, alleine schaffen wir das nie, da ist der alte Adam zu stark, aber sein Geist ist uns gegeben. Er wohnt in uns. Wer heute früh die Losung gelesen hat, der Vater und der Sohn haben in uns Wohnung genommen. Wunderbar. Wenn wir sein Wort lieben. Und das werden wir dann auch merken. Das merken wir ja auch und er hilft uns ja auch. Ja, und für unsere Mitmenschen, ihnen müssen wir es sagen. Auch wenn es viele nicht hören wollen. Dazu brauchen wir Mut und Leidensbereitschaft. Bitte betet für die Verkündiger, dass sie es wagen, diese unangenehmen Wahrheiten auszusprechen. Denn wir haben es ja gehört, da ist die wirkliche Hilfe. Aber sprechen wir es auch selber bitte aus. Das kann man nicht abschieben auf die Verkündiger. Hier ist jeder Bruder und jede Schwester gefragt, selber gefragt. Im persönlichen Gespräch darüber reden, dass Gott redet, dass Gott zur Umkehr ruft. Du bist gefragt. Wir müssen ja unseren Mitmenschen oft überhaupt erst einmal sagen, was Gott will, was seine Gebote sind, wie er denkt über die verschiedenen Bereiche unseres Lebens. Wenn Gott Gnade schenkt, dann gibt es ein ganz, ganz großes Erschrecken in der Bevölkerung. Je größer, umso besser. Es ist ja nicht die Buße zum Unheil, sondern Buße, gottgemäß, ist immer die Buße zum Heil, Umkehr zum Heil, zur Freude, zum Segen, zum Frieden. Da gibt es ein ganz großes Erschrecken, weil die Zustände heute sehr dem ähneln, was uns die Bibel von Sodom und Gomorra berichtet. Und das Gericht über diese Städte kennen wir. Es wird auch im 2. Petrusbrief nochmal besonders erwähnt und gesagt, das ist zum Vorbild geschrieben. Für uns auch. Für die Gottlosen auch. Es gibt sogar Brüder, die sagen heute, vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick haben in die wirklichen Zustände. Es ist schon fast so, obwohl wir da ganz wenig wissen, nur vieles nur angedeutet, aber wie vor der Sintflut. Allerdings hat Gott versprochen, eine Sintflut wird es nicht nochmal geben. Da hat er uns auch den Regenbogen nicht als Zeichen einer bestimmten Bewegung, das ist eine böse Sache, aber es ist nämlich als sein Zeichen für uns gegeben, dass er nicht dieses Gericht noch einmal so senden wird. Und immer wenn ich ihn sehe, vor kurzem war er wieder schön zu sehen, dann mache ich ein Gebet draus und danke dem Herrn. Er ist treu, er hält seinen Bund, er ist die Wahrheit in Person. Auf ihn können wir uns verlassen. Wir wissen ja um diese Dinge, ich will es nur kurz erwähnen, wir kennen sie bis zum Überdruss vielleicht. Die Homo-Ehe wird gesegnet und legalisiert, Ehe für alle. Da wird ein drittes, ein viertes und was weiß ich, welches Geschlecht erfunden. Oder vor einem guten Jahr, es war im Februar vorigen Jahres, da hat das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich in einem Grundsatzurteil das Recht auf Selbsttötung und Suizidhilfe verankert. Das kommt dann noch dazu, zu der Tötung im Mutterleib. Geschwister, was hier geschieht, ist ein direkter Angriff auf die Schöpfung Gottes und damit auf den Schöpfer selber. Der Mensch in seinem grenzenlosen Hochmut maßt sich an Gott zu spielen. Wie lange schaut der Schöpfer da noch zu? Oder hat er schon begonnen, ernst zu reden? Leider ist zu fürchten, ihr Lieben, wenn diese Wehe durch ist und sich vielleicht manches erholt hat, könnte es auch sein, dass alles beim Alten bleibt und die Spirale der Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit sich weiter dreht. Ob die nächste Wehe dann noch viel schlimmer werden muss? Wir lesen ja davon im prophetischen Wort der Bibel. Gott lässt sich nicht spotten, ihr Lieben. Ich will ganz offen reden. Und ich will es heute einmal auf die Spitze treiben, auf die schlimmste Möglichkeit, die es gäbe. Ich betone allerdings, so weit sind wir nicht. Das ist nicht jetzt Fakt. Ich will es nur einmal ausziehen. Wir wissen ja erstmal gar nicht, was jetzt noch kommt im Zusammenhang mit Corona und Impfung und Mutationen und vor allem auch, was an physischen und psychischen Schäden, also seelischen Spätfolgen, alles noch auftreten wird. Übrigens sollte es dazu kommen, dass selbst für Gottesdienste die 3G-Regel gilt, also wer es doch nicht wissen sollte, getestet, genesen, geimpft, oder vielleicht auch 2G oder 1G, also nur noch geimpft oder nur noch genesen oder geimpft, dann sollten wir bedenken, einfach nur bedenken, eine Gemeinde mit 100 Besuchern ist leichter zu überwachen und zu kontrollieren als 10 Hauskreise mit 10 Besuchern. Ich sage nochmal, das haben wir heute nicht, Gott sei Dank. Aber wir sollten zumindest diesen Fall einmal mit bedenken. Vielleicht der ein oder andere Bruder, Schwester sich mal in der Richtung ganz praktisch Gedanken machen. Ich habe eigentlich noch einen Raum. Ich habe noch eine Wohnung. Die Eltern sind heimgegangen oder sind verstorben. Und ein paar Tage ist eigentlich noch frei in meinem Haus. Könnte es sein, dass da mal Gott reden wird? Ich will es einfach nur in den Raum stellen. Noch haben wir Zeit, in aller Ruhe darüber nachzudenken. Aber ich denke noch an etwas anderes. Wenn der Corona-Wahnsinn vorbei sein sollte, dann kommt der Klima-Wahnsinn. Und wieder hagelt es Verbote und Freiheitsbeschränkungen. Und es wird uns dann eingeredet, wenn ihr das alles einhaltet und mitmacht, dann können wir die Erde vor der Katastrophe retten. Ist schon rein logisch völliger Blödsinn. Es genügt nämlich nur ein ganz schwerer Vulkanausbruch. Und wir haben eine neue Eiszeit auf der Erde. Aber viel schlimmer ist, dass der lebendige Gott einfach ausgeklammert wird. Darum geht mir das heute. Geht mir nicht darum, irgendjemand jetzt in Pfanne zu hauen oder sowas zu machen. Aber sie klammern Gott aus. Sein Wort der Bibel wird verworfen. Und das Ergebnis ist Blindheit für die wahren Ursachen der Not. Die Sünde ist der Leute Verderben, nicht der Klimawandel, liebe Brüder und Schwestern. Die Sünde. Und dann vielleicht kommt dann auch noch der Gender-Wahnsinn. Man kann es ja gar nicht für möglich halten, aber ich will das nur ausdehnen. Es ist zurzeit kein Thema, aber wir erleben ja heute Dinge, die wir vor nicht einmal 2 Jahren für völlig undenkbar gehalten hätten, oder? Ich will es jetzt wirklich mal auf die Spitzen reiben, im negativen Sinne. Eine traurige Spitze, aber zugleich auch Ermutigung in dieser Beziehung vom Wort her. Es ist nämlich das Wort von Jesus, der sagt, ich sage euch aber meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Steht in Lukas 12, Vers 4 und 5. Und den fürchtet, das ist nicht der Teufel. Das wissen wir aus der Bibel. Der wird selber in den Feuersee geworfen. Das ist Gott. Das ist Jesus Christus, denn der Vater hat dem Sohn alles Gericht übergeben. Den fürchtet. Ich sage es noch einmal. Das haben wir noch nicht. Dem Herrn sei Dank. Das wünschen wir uns auch nicht. Ja nicht, nein. Auch vor allem nicht für unsere Kinder und Enkelkinder. Aber wir müssen es bedenken. Und ich sage etwas Schönes dazu. Wir sehen nämlich, für jede erdenkliche Situation im Leben und in dieser Welt gibt es Verheißungen unseres Gottes. Es gibt nicht die Verheißung, dass es uns immer wunderbar gehen kann hier und alles nur läuft und uns immer gut gehen muss. Aber es gibt die Verheißung für jede erdenkliche Situation. Der Herr ist da. Er wohnt ja in uns. Und er hat Wege, er hat Weisheit, er hat Mittel. Und er hat das Ziel, das entscheidende Ziel für uns, nämlich bei ihm zu sein in alle Ewigkeit. Nochmal, es gibt nichts, keine Situation, wie sie auch sein mag, für die es keine Verheißungen Gottes gäbe und wo Gott nicht drüberstehen würde, wo unser Herr Jesus nicht drüberstehen würde. Das kann uns richtig geborgen machen. Das kann uns so sehr trösten. Deshalb lasst uns treu sein im Glauben und in der Nachfolge unseres Herrn. Also was kommt? Es steht fest. Unser Herr bleibt der Souveräne, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und darum sollten wir nicht ängstlich auf diese Dinge starren, auch wenn ich es heute mal ein bisschen mal dargelegt habe. Aber nicht nur mit diesen Dingen starren und uns darauf konzentrieren. Nein, auf Jesus und seine Verheißungen konzentrieren. Lasst uns hoffnungsvoll sein. Noch ist Zeit der Gnade. Noch ist Umkehr möglich. Ich wiederhole, wir haben noch eine Chance. Auch diese sogenannte Pandemie ist eine Chance. Werden wir sie ergreifen oder werden wir sie nicht ergreifen? Und nochmal, bitte jetzt nicht nur gleich an die anderen denken. Zuerst mal an mich selber denken. Wo muss ich mich selber demütigen vor dem Herrn und Buße tun, umkehren und dann beten und den Menschen bezeugen, wenn Gott Gelegenheiten dazu schenkt, wenn er uns Menschen über den Weg führt, wenn er uns zeigt, dass wir reden sollen oder dass wir es bezeugen sollen. Lasst uns treu sein unserem Herrn. Und das möchte ich uns auch noch zum Trost sagen. Selbst dann, wenn ein Volk in größerem Umfang nicht zur Buße kommt, der Herr rettet und bringt die durch, die ihm treu sind. Wie viele Beispiele gibt es da in unserer Bibel? Denken wir an einen Noah. Es waren ganze 8 Leute, denen Gott Gnade gegeben hat. Und da steht nicht mal da, dass die Söhne bzw. die Frauen auch alle so wie Noah erwandelten mit Gott gelebt haben. Aber Noah wandelte mit Gott. Es war auch für ihn Gnade, aber er wandelte mit Gott. In einer vollkommen verdorbenen Menschheit. So verdorben, so böse, dass Gott sie vernichtet hat. Aber er hat die, die ihm treu waren, durchgebracht. Sogar die ganzen Familien mit. Denn Gott sieht auch immer das Haus. Und den Mann als den eigentlich den Haupt des Hauses. Das ist keine uralte mittelalterliche Geschichte, sondern das ist Gottes Sicht und Gottes Wort. Und auch wenn in einer Familie, auch die Frau, wenn einer gläubig ist in einer Familie, gibt ja auch unter uns Geschwister, wo sie erstmal alleine stehen, wo der Ehepartner nicht gläubig ist, da liegt ein Segen Gottes da, auf jeden Fall, auch für die Kinder. Denken wir an Elia. Elia war mal so weit und hat gesagt, also Herr, ich bin so ungefähr der Letzte. Ich bin so ungefähr der Letzte, der dir wirklich noch treu ist. Und Gott sagt, nein, ich habe nur noch 7000 in Israel übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baalsgötzen damals gebeugt haben. Und wir haben die auch in Deutschland. Und es sind mehr als 7000, da können wir sicher sein. Oder ich denke an einen vielleicht nicht so bekannt, den Baruch. Der Baruch war der Schreiber des Propheten Jeremia. Es war ja ganz schlimme Zeit, wer das weiß, Untergang Jerusalems, Jeremia, der Tränenprophet. Gott hat ihm gleich gesagt, du wirst ihnen das verkünden, aber sie werden nicht auf dich hören, so war es dann auch. Und der Baruch war einer der Treuen. Und dann kam er mal und hat gesagt, Jeremia, frag doch mal Gott, was wird mir eigentlich dafür? Ich bin treu, habe ich da was davon? Ich sage es jetzt bitte mit meinen Worten. Das ist gar nicht so übel. Das sagt ja Jesus auch zu seinen Jüngern. Und da sagt ihm Gott, also über Jeremia sagt ihm dann das, bitte nicht darum, um Wohlstand, Reichtum, Anerkennung, das kriegst du nicht. Aber dein Leben wirst du retten. Wohin du ziehst, wirst du dein Leben retten, wohin du auch gehst. Also da verheißt er ihm keine irdischen Segnungen, aber dass er sein Leben rettet und nicht mit umkommt in den Katastrophen, die dann Jerusalem getroffen haben. Ich will damit sagen, er bringt die Seinen durch, die ihm treu sind. Und wie kann er das machen? Dazu zum Schluss noch ein Zeugnis von Charles Haddon Spurgeon. Er schreibt, im Jahr 1845, als ich kaum ein Jahr in London war, wurde die Gegend, in der ich wirkte, von der Cholera heimgesucht. Unsere Gemeinde litt schwer unter der Seuche. Eine Familie nach der anderen rief mich an ein Sterbebett und fast jeden Tag stand ich an einem Grab. Mit jugendlichem Eifer besuchte ich die Kranken. Meine Freunde schienen einer nach dem anderen von der Krankheit befallen zu werden. Ich selbst fühlte mich auch bald krank oder bildete mir ein, krank zu werden. Noch ein wenig mehr Arbeit und Leid, und ich hätte mich auch hingestreckt wie die anderen. Ich spürte, wie die Last zu schwer wurde. Ich konnte sie nicht mehr tragen und war nahe daran, ihr zu unterliegen. Einmal ging ich niedergeschlagen von einer Beerdigung nach Hause. Mein Blick fiel auf ein Blatt Papier, das im Fenster eines Schuhmacherladens hing. Es sah nicht wie eine Geschäftsanzeige aus, und ich trat näher, um es zu sehen. Da stand in fester, deutlicher Handschrift: Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Das sind Worte aus Psalm 91. Diese Worte sprachen mich unmittelbar an. Durch den Glauben eignete ich sie mir an. Ich fühlte mich plötzlich sicher und erquickt. Mit friedevollem Herzen setzte ich meine Krankenbesuche fort. Ich spürte keine Furcht mehr und litt keinen Schaden. Dankbar preise ich die Vorsehung Gottes, die den Schuhmacher veranlasst hat, dieses Bibelwort im Fenster anzubringen. Ich lobe den Herrn, meinen Gott, in der Erinnerung daran, was für eine wunderbare Kraft diese Worte damals für mich hatten. Und ich möchte uns das wirklich mal sehr empfehlen, den 91. Psalm zu lesen und sagen: Herr, rede einfach. Der Herr mache uns frei vom Schimpfen, vom ängstlichen Sorgen auf die schlimmen Zeiten. Wir sehen nüchtern die Dinge, wir müssen sie auch benennen, aber wir sehen vielmehr die Macht und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Ihm liegt an euch. Jesus ist Sieger. Auf ihn lasst uns schauen und auf seine Verheißungen und auf seine und damit auch auf unsere Zukunft. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der souveräne Herr bist, auch in dieser Zeit. Und du hast uns gerufen, wir dürfen dir gehören, du hast uns erkauft mit deinem Blut, wir sind dein Eigentum. Und da dürfen wir wissen, der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, ist besorgt um uns. Herr, erfülle uns mit deinem Frieden, dass wir das verinnerlichen, Herr. Und dass wir auf dein Wort, auf dich selber, auf deine Verheißungen blicken, im Glauben. Mach uns frei von Ängstlichkeit oder auch von Verzagtheit. Hilf uns, dir zu vertrauen in allen Dingen. Aber mach uns auch frei, Herr, dass wir nach wie vor, solange diese Gnadenzeit währt, deine Zeugen sind. Dich bekennen vor den Menschen. Und wo du die Gelegenheiten schenkst, auch rufen zur Umkehr, zum Glauben an dich. Danke, dass wir immer noch die Gnadenzeit haben, wo du rufst. Und wir wollen sie nutzen. Hilf uns dazu, Herr, und segne uns. Amen.